Deutschlandfunk, Marktplatz.
Einen schönen guten Morgen aus dem Funkhaus in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und wir sprechen hier im Marktplatz heute über ein Thema, das für viele Menschen kompliziert ist und bei dem die meisten erst so richtig verstehen, wie das System funktioniert, wenn es fast zu spät ist. Ich spreche von der Kinderbetreuung und von der Frage, wie und wann Eltern das Thema lösen. Denn es ist so, im Grunde hat in Deutschland jedes Kind ab dem Alter von einem Jahr per Gesetz Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kita. Soweit die Theorie, denn in der Praxis gehen Familien bei der Platzvergabe immer wieder leer aus. Eine Tagesmutter oder ein Tagesvater kann da eine gute Alternative sein. Aber was, wenn auch das nicht klappt oder Eltern einfach das Gefühl haben, dass die Chemie nicht so richtig passt? Kann es eine Lösung sein, selbst aktiv zu werden? In einer Kita oder als Tagesmutter oder Vater? Eventuell sogar in dem Bereich selbst zu gründen? Das ist heute unser Thema im Marktplatz. Kinderbetreuung, do-it-yourself als Lösung? Fragezeichen. Als Gäste sind heute dabei Babette Sperle vom DAX, dem Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden. Sie berät unter anderem Elterninitiativen für Kitas oder wie es in Berlin eben heißt, Kinderläden. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
In Stuttgart haben wir Julius Breitling im Studio. Er ist selbst zweifacher Vater und seitdem das zweijährige Kind in die Kita geht, auch Vorstand der Kita Neckarpiraten, einer Elterninitiative im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
Guten Morgen zusammen.
Und bei mir im Studio in Köln begrüße ich Jennifer Brinkmann. Sie ist Erzieherin und Kindheitspädagogin und arbeitet seit 5 Jahren in der Kontaktstelle Kindertagespflege Köln. Guten Morgen noch einmal.
Guten Morgen auch von mir.
Frau Brinkmann, fangen wir direkt mit Ihnen an. Generell muss man ja sagen, dass beim Thema Kinderbetreuung nicht nur jedes Bundesland, sondern auch jede Gemeinde so ein eigenes Süppchen kocht. Also was die Vergabe von Plätzen angeht, die Kosten für einen Betreuungsplatz und so weiter. Sie beraten hier in Köln ja unter anderem Menschen, die überlegen, selbst als Tagesvater oder Tagesmutter aktiv zu werden. Wie groß ist denn da das Interesse aktuell?
Aktuell ist das Interesse sehr gemischt. Es gibt sicher Interessenten, aber derzeit eilt auch ein wenig der Ruf voraus, dass die Lage angespannt ist, dass es in Köln gerade nicht so viele suchende Familien gibt, nicht so viele Kinder unter 3, die es zu versorgen gibt. Und da die Tagespflegepersonen hier in Köln selbstständig arbeiten, kann das dann eine große finanzielle Belastung sein, wenn die Belegung eben nicht immer voll gewährleistet ist.
Was sagen Sie denn Leuten, die Interesse haben, sich selbstständig zu machen als Tagesmutter oder Tagesvater? Also ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie vielleicht auch davon abraten würden. Sie haben aber so ganz neutral gesagt, dem eilt der Ruf voraus. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären.
Die Lage ist sicherlich gerade angespannt. Das ist ein Fakt. Es mussten in den vergangenen Monaten viele Tagespflegepersonen ihre Tätigkeit beenden. Aber dennoch ist immer Raum für hochwertige, qualitative Angebote. Und in den nächsten Jahren werden sich auch viele Tagespflegepersonen in Köln in die Rente verabschieden. Und Nachwuchs wird dann auch immer benötigt. Die Qualifizierung dauert ja auch ihre Zeit. Es ist jetzt eben auch die Gelegenheit, sich zu vertiefen, Alleinstellungsmerkmale zu finden für sich und so eben auch Familien zu überzeugen, das Angebot dann zu wählen.
Was wäre so ein Alleinstellungsmerkmal? Haben Sie da ein Beispiel?
Ein gutes Vertretungskonzept zum Beispiel, dass da die Last der Familien weggenommen wird, dass wenn die Tagespflege, die ja alleine arbeitet, spontan ausfällt, dass dann auch sofort die Berufstätigkeit gefährdet ist. Wir haben an der Kontaktstelle auch Kolleginnen, die konkret dazu beraten. Das ist eine gute Gelegenheit, Schwerpunkte im Konzept zu finden, einen Bildungsbereich zum Beispiel, den man sehr professionell ausgestaltet, könnte auch eine Möglichkeit sein.
Mhm. Wie geht das denn praktisch? Sie haben jetzt schon gesagt, man muss sich selbstständig machen, also eine Steuernummer anmelden oder was gehört noch so alles
dazu? Es ist kein Gewerbe, aber braucht eben die Qualifizierung gemäß QHB dafür.
QHB steht für?
Qualitätshandbuch. Mhm. Ist also eine 300-stündige Qualifizierung insgesamt. Man absolviert bei einem Bildungsträger den ersten Teil von 160 tätigkeitsvorbereitenden Stunden. Dann bekommt man die Gelegenheit, eine vorläufige Pflegeerlaubnis zu beantragen. Die gilt dann für 2 Jahre. Und innerhalb dieser 2 Jahre hat man dann die Zeit, den zweiten Teil des QHB tätigkeitsbegleitend zu absolvieren. Das heißt, man ist dann schon tätig, betreut 3 bis 5 Kinder, je nachdem, welche Räumlichkeiten man sich ausgesucht hat und schafft sich dann noch die weiteren Inhalte drauf.
Und wie viele Stunden sind das dann nochmal?
140,
okay.
Sodass man insgesamt auf 300 Stunden Qualifizierung kommt. Im ersten Teil gehört auch eine Praktikumswoche sowohl in der Kita als auch in einer Kindertagespflege dazu. Selbstlerneinheiten sind auch ein großer Teil. Und so.
Okay, also es klingt schon relativ umfangreich und nicht wie so ein Job, den ich mir vielleicht für die 3 Jahre, die mein eigenes Kind eine Betreuung braucht, drauf schaffe und dann wieder zurück in meinen alten Job gehe.
Ja, genau. Das würde ich auch so unterstützen. Wenn sich Menschen bei uns melden, die interessiert sind, laden wir erstmal zu Eignungsgesprächen auch ein, weil die Kontaktstelle damit beauftragt ist, erstmal zu prüfen, ob wir uns das vorstellen können, um dann die Interessierten gegebenenfalls für die Qualifizierung zu empfehlen. Und in diesen ersten Gesprächen geht es auch darum, dass ein langfristiges Bildungsangebot, Betreuungsangebot geschaffen wird.
Also man muss schon Lust haben, quasi so komplett zumindest für, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so.
Ja, wir wissen natürlich auch, dass das Leben sich nicht immer so planen lässt. Aber die Stadt Köln finanziert ja auch einen Teil der Qualifizierung. Und dann ist natürlich schon ein großes Interesse da, dass auch langfristig planbar mit dieser qualifizierten Person gearbeitet werden kann.
Hm. Sie beraten ja auch, also ne, das war jetzt die eine Seite, Sie beraten Leute, die Interesse haben, Tagesmutter, Tagesvater zu werden, und auf der anderen Seite beraten Sie auch Eltern, die eben vielleicht keinen Kita-Platz bekommen haben, trotz dieses Rechtsanspruchs. Wie helfen Sie denen weiter und was sind so typische Probleme?
Also zum einen würde ich dazu gerne noch sagen, dass der Rechtsanspruch ab einem Jahr ja für einen Betreuungsplatz gilt und die Stadt Köln ganz klar sagt, zwischen dem ersten Geburtstag und dem dritten Geburtstag deckt sie das eben auch über die Tagespflege ab. Und ab dem dritten Geburtstag gilt dann der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.
Okay, davor ist einfach eine Tagespflege auch
eine absolut valide Option.
Ja.
Und wir sind da sehr bemüht, möglichst viel Akquise auch zu machen, uns bekannter zu machen und gehen mit Familien ins Gespräch. Man kann bei uns eben einen Antrag stellen auf Vermittlung oder sich über den Little Bird melden, eine Vormerkung machen.
Das ist das Portal, über das man den Bedarf anmeldet als Eltern.
Ja, genau, richtig,
das ist ja auch überall
anders. Das ist überall anders, aber hier in Köln ist das der Little Bird und die Kindertagespflege wird da ja im Laufe des Jahres auch komplett Einzug halten. Und dann informieren wir erstmal allgemein, was das bedeutet, wie viele Kinder betreut werden, versuchen auch so die Vorteile gegenüber einer Kita hervorzuheben, die kleinen Gruppen, die enge Beziehung zur Tagespflegeperson. Und dann ermitteln wir den Bedarf der Eltern, was wird benötigt, wie viele Betreuungsstunden, welche Stadtteile sind denkbar, welche Wegstrecken, um dann zu schauen, welche freien Plätze passen zu welchem Bedarf. Und dann steigen wir in den Vermittlungsprozess ein.
Okay, vielen Dank soweit erstmal. Frau Sperle, Sie sind ja in Berlin schon lange auch in dem Bereich Kinderbetreuung tätig. Wie ist bei Ihnen aktuell die Lage? Also ergibt es in Berlin heute noch Sinn, als Elterninitiative eine Kita zu gründen?
Grundsätzlich immer, denn gerade der Bereich der Elterninitiative ist ja ein Bereich, wo es darum geht, dass Eltern sich zusammenschließen, weil sie was miteinander verbindet. Und das ist vielleicht nicht immer als allererstes der Bedarf, also ich brauche jetzt irgendeinen Platz für mein Kind, sondern der Wunsch danach, eine Umgebung zu haben für das Kind, wo ich als Eltern sage, da das passt für uns richtig gut. Und das sind dann oft eben auch besondere Konzepte oder eben auch die Rahmenbedingungen an sich, die großen Mitgestaltungsmöglichkeiten, die Eltern hier auch haben. Und das ist natürlich ein Bereich, der, obwohl es auch in Berlin durch den Rückgang der Kinderzahlen jetzt kein Selbstläufer mehr ist, trotzdem ein Bereich, der sich lohnt für Eltern, die sagen, ich suche etwas ganz Eigenes für mein Kind, sich damit weiter auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch selbst was zu gründen.
Andererseits gibt es ja in Berlin auch schon sehr viele Elterninitiativen, ne? Gerade so im bundesweiten Vergleich. Haben Sie das Gefühl, die müssen sich jetzt so ein bisschen auch ausdifferenzieren, wie die Frau Brinkmann das auch für die Tagespflege in Köln gesagt hatte, dass man halt so ein bisschen sich weiterqualifiziert und vielleicht ein besondereres Angebot bietet?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so beschreiben würde, sondern ich glaube, dass es bei ganz vielen auch darum geht, nochmal sich bewusster zu machen, was Besonderes schon da ist. Also ganz viele sehen das vielleicht gar nicht mehr, was sie besonders macht. Und das aber nochmal zu identifizieren und besser zu zeigen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die eben auch Kinderläden, Elterninitiativen in Berlin haben, um sichtbar zu machen, hier ist ein guter Platz auch für euer Kind.
Mhm. Wenn ich mich jetzt entscheide, Sie sagten ja, eigentlich ist es immer eine gute Idee, auch selber eine Elterninitiative, Kita, Kinderladen zu gründen. Wie ist das denn finanziell? Ist das eine attraktive Geschäftsidee? Also würden Sie das auch so businessmäßig empfehlen?
Auf gar keinen Fall. Also wer glaubt, dass das eine kleine Gelddruckmaschine ist, der ist komplett auf dem Holzweg. Denn wir bewegen uns in Berlin hier im Gemeinnützigkeitsbereich. Also das bedeutet, die Eltern, die das tun, tun das natürlich auch für sich und ihre Kinder, aber unterm Strich natürlich für die Gemeinschaft. Und alle Gelder, die hier zur Verfügung gestellt werden, fließen auch wieder dem Zweck im Kinderladen zu. Und das bedeutet, also ich als engagiertes Elternteil habe da wirtschaftlich keinen Mehrwert, also ich kann da kein Geld verdienen, sondern die Personen, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen können, das sind die pädagogischen Fachkräfte und das war es dann auch schon. Also das, glaube ich, das gehört immer auch zur Wahrheit dazu. Also es ist keine Spielwiese für Spekulanten.
Okay, und auch wenn es der Allgemeinheit dient, gibt es niemanden, der mir dafür einen Ehrenamtsaufwandsentschädigung bezahlt oder so?
Doch,
sowas?
Das geht natürlich. Also die Aufwandsentschädigung 800 Euro im Jahr, sowas kann man natürlich machen. Ja, aber das
davon damit, wird man auch nicht.
Genau, gleich. Also ne, da kann ich vielleicht noch ein paar Bilderbücher kaufen für zu Hause, aber das war's dann auch schon. Und das ist ja auch in Ordnung. Und die Frage ist natürlich hier immer: Ist es etwas, wo ich meine Energie und meine Motivation auch als Elternteil, als Familie einbringen möchte, so wie halt an anderen Stellen Menschen sich auch ehrenamtlich engagieren. Ja, also es ist ganz klassisches bürgerschaftliches Engagement und das muss man natürlich auch wertschätzen. Also ich habe immer wieder allerhöchsten Respekt vor den Eltern, die sich eben ein Vorstandsamt annehmen und die auch sagen, ja, ich kümmere mich um die Einkäufe, ich nehme die Wäsche mit. Also ne, diese vielen kleinen Aufgaben, die ringsrum eben mit anfallen und das einfach zu tun, um aber auf der anderen Seite einen Ort zu gestalten, wo sie sehr genau wissen, wie es ihrem Kind dort geht.
Ja, das war ein gutes Stichwort. Respekt vor den Eltern, die bereit sind, selber ein Vorstandsamt zu übernehmen. So jemanden haben wir heute auch mit dabei in der Sendung, und zwar den Herrn Breitling in Stuttgart. Herr Breitling, Sie haben ja selber zwei Kinder. Eins ist 2,5 und geht schon seit einem guten Jahr in die Kita Neckarpiraten in Stuttgart-Bad Cannstatt. War es für Sie schwierig, diesen Betreuungsplatz zu bekommen? Fangen wir damit mal an.
Also wir haben begonnen und waren natürlich auch erstmal sehr unsicher und uns war sehr unklar, wie das alles funktioniert. Das macht man zum ersten Mal. Und wir persönlich hatten einfach sehr viel Glück, dass im richtigen Moment bei den Neckarpiraten unser Kind in unserem Alter, in unserer Alterskohorte gesucht wurde, da ein Platz frei wurde, dass das bei uns um die Ecke war und dass wir das mitbekommen haben. Da sind wir da so reingerutscht. Aber ganz grundsätzlich ist es bei uns gut möglich, immer wieder auch einen Platz zu bekommen. Und insofern kann ich da einfach nur für uns persönlich von viel Glück sprechen und wir sind da sehr zufrieden.
Und Sie haben ja jetzt auch die Binnensicht, weil die Neckarpiraten sind ja eine solche Elterninitiative und seit letztem Jahr sind Sie Mitglied im Vorstand. Warum sind Sie Mitglied geworden im Vorstand? Wollten Sie das gerne? Hat sich das so ergeben? Wurden Sie ein bisschen auch dahin gepusht?
Also ich denke, wenn man das nicht will, dann kann ich davon dringendst abraten. Also da muss schon auch eine gewisse Begeisterung dafür da sein. Für mich, ich kann da der Vorrednerin nur mich anschließen, das Thema zivilgesellschaftliches Engagement ist etwas, was mich schon lange begleitet, um einfach auch Selbstwirksamkeit für mich zu erzeugen oder für uns als Familie zu erzeugen. Und wir können durch diese besondere Rolle, vielleicht auch durch diese Vorstandsrolle, können wir als Familie diesen Rahmen eben nochmal im besonderen Maße gestalten und für unsere Stadtteil, für unsere Umgebung, für andere Familien, aber eben auch ganz speziell für unsere beiden Kinder und für unsere Familie dann einen riesen Hebel haben, wie das so im Alltag ist, auch wenn die Betreuung erstmal fremd ist. Und das ist ganz, ganz bereichernd und macht ganz viel Spaß. Und deswegen ist da schon auch ein gewisses Interesse da gewesen, dieses Amt zu übernehmen.
Hatten Sie sich das denn so vorgestellt? Also, ne, weil Kinderbetreuung suchen, hat man sich oftmals nicht so kompliziert vorgestellt und vielleicht weiß man vorher auch nicht so richtig, wie so ein Vorstandsamt dann ist in einer Elterninitiative. Also sind Sie da jetzt happy mit diesem Amt?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall unterscheiden, wenn man, ich sag mal, bei uns Mitglied ist und sich um, wie die Vorrednerin sagte, um die Einkäufe kümmert oder ganz viele andere wichtige Dinge erledigt. Da hat man einen gewissen Einblick und einen gewissen Hebel oder einen gewissen Möglichkeit, sich einzubringen. Was ich erlebt habe, ist, dass auf dieser Vorstandsebene man wirklich die komplette Breite mitbekommt, aber auch die komplette Breite mitgestalten kann. Und mir ist nochmal ganz anders bewusst geworden, dass das, wenn ich an die Mitarbeiter denke und wenn ich auch an das, was da in Geld durchläuft, denke, dann sind wir ein kleines Unternehmen. Da hängen Mitarbeitende dran, da hängen Leute dran, die da ihre Miete bezahlen wollen, die verlässlich ihr Gehalt wollen, Eltern, die verlässliche Kita-Plätze wollen. Und dem allem gerecht zu werden, wir sind drei Personen, die das geschäftsführend quasi machen, mit allen zusammen, die alle mithelfen.
Sagen Sie vielleicht mal kurz, was Sie für eine Größe haben. Also wie viele ErzieherInnen haben Sie und wie viele Kinder werden bei den Neckarpiraten betreut, damit man sich da eine bessere Vorstellung von machen kann?
Wir haben einen U3-Bereich, also quasi Kita-Bereich mit ungefähr 20 Kindern. Das fluktuiert immer ein bisschen. Und wir haben einen Ü3-Bereich ebenfalls mit 20 Kindern, dass jedes Kita-Kind bei uns auch einen Kindergartenplatz haben kann. Und wir haben ungefähr mit unserer Köchin, mit unseren Buftis, also Bundesfreiwilligendienstleistenden und unserem pädagogischen Personal ungefähr 20 Mitarbeitende in verschiedenen Teilzeit, Vollzeit, die bei uns angestellt sind.
Okay, das klingt dann aber, wenn Sie quasi das Management machen als Vorstand oder als Elterninitiative, schon nach viel Arbeit. Können Sie das ungefähr umreißen, wie viele Stunden Sie pro Woche investieren in diese freiwillige Arbeit, die ja nicht bezahlt wird in Ihrem Fall?
Genau, die wird bei uns nicht vergütet, außer eben, dass wir einen tollen Platz für unseren Sohn, bald unsere Söhne haben. Das ändert sich immer ein bisschen übers Jahr hinweg. Da gibt es mal Peaks, da gibt es mal auch ruhigere Phasen. Aber im Mittel sind es jetzt in so einer Vorstandsrolle auf jeden Fall 10 plus Stunden.
Pro Woche.
Teilweise auch deutlich mehr. Also unsere Personalvorständin führt alle Mitarbeitergespräche gemeinsam mit unserem Vorstand. Wir machen die komplette Finanzabrechnung, unterstützt von unserem Dachverband auch. Das heißt, da gibt es immer Peaks. Aber in so einem Vorstandsamt sind es mit Sicherheit 10 plus Stunden die Woche im Mittel. Für jede andere Familie ist es mit Sicherheit ein bisschen weniger und vielleicht auch ein bisschen flexibler, einteilbarer. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das nur funktionieren kann, wenn sich wirklich alle auch mit Zeit, mit Energie, mit Kraft kontinuierlich, regelmäßig einbringen. Und das muss man dann auch einfordern, aber das sind die allermeisten ganz toll. Die ziehen da ganz toll mit und deswegen klappt es so gut.
Und wollen Sie es weitermachen, das Vorstandsamt, oder haben Sie jetzt nach einem Jahr erstmal genug?
Ja, tatsächlich wird das ja gewählt. Also einmal im Jahr sind bei uns Vereinswahlen und das Vorstandsamt wird gewählt.
Aber Sie können ja entscheiden, ob Sie kandidieren oder nicht.
Selbstverständlich. Und tatsächlich werde ich da auch wieder kandidieren, weil ich denke, das macht, jetzt habe ich so langsam verstanden, wie da der Hase läuft und wie das alles funktioniert. Und ich denke, wenn man das ein zweites, vielleicht auch noch ein drittes Jahr macht, dann kann man da wirklich dann auch von schöpfen und da wirklich auch dann besser gestalten, als wenn man sich da konstant einarbeiten muss in neue Themen.
Vielleicht wird es dann auch ein bisschen weniger als 10 Stunden die Woche, das würde ich Ihnen wünschen.
Das wäre die Hoffnung, ja.
Ja. Theoretisch hat in Deutschland jedes Kind ab dem Alter von einem Jahr Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Praktisch sieht es allerdings noch immer so aus, dass jedes Jahr rund 300.000 Kinder unter 3 leer ausgehen. Denn es gibt nicht genug Plätze. Das zeigen Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Genauer gesagt kommen die Berechnungen von Wido Geist-Töne, der am IDW als Senior Economist für Familienpolitik und Migrationsfragen arbeitet und die Zahlen jedes Jahr neu berechnet. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, warum in Deutschland so viele Kita-Plätze fehlen.
Dass in Deutschland so viele Kita-Plätze fehlen, hat damit zu tun, dass erst seit wenigen Jahren die Betreuung unter 3-Jährigen zum Normalfall geworden ist. In 2000er Jahren noch gab es fast keine Betreuungseinrichtung für unter 3-Jährige. Gleichzeitig ist in den 2010er Jahren die Zahl der Geburten stark gestiegen, sodass insgesamt für immer mehr Kinder Plätze benötigt worden sind. So kam eine steigende Zahl an Kindern mit einem höheren Bedarf im frühen Alter zusammen. Das dürfte sich allerdings in den kommenden Jahren ändern. Grund dafür ist, dass seit Ende der 2010er Jahre, das ist regional etwas unterschiedlich, die Geburtenzahlen stark sinken, sodass nicht mehr ganz so viele Kinder nachrücken.
Wie sind denn die aktuellsten Zahlen?
Aktuelle Zahlen haben wir aus dem Frühjahr 2025. Da kommen wir noch auf eine Lücke von 300.000, die sich aber sehr stark in einem westdeutschen Bundesland konzentriert, während wir im Osten schon eher in einer Situation sind, dass wir mehr Betreuungsplätze als Kinder haben.
Das heißt, in den 2010er Jahren gab es mehr Bedarf in Sachen Kinderbetreuung, auch weil Frauen früher wieder in ihren Beruf zurück wollten. Jetzt gibt es aber generell weniger Kinder und damit dann auch weniger Bedarf an Betreuungsplätzen. Was heißt es denn für den Betreuungsbedarf der Familien in Zukunft?
Wo sich die Betreuungswünsche der Eltern hin entwickeln, ist schwer zu sagen. Im Osten sind wir da schon an einem Stand, das lässt man die unter 1-Jährigen außer Acht. Kaum mehr ein Anstieg denkbar wäre. Im Süden, insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern, wären da noch deutliche Anstiege möglich, womit dann natürlich auch die Bedarfe steigen könnten.
Was würden Sie Eltern empfehlen, die trotzdem selber eine Kita gründen wollen?
Möchten Eltern selbst eine Kita gründen, müssen sie sich überlegen, welchen Markt es für sie gibt. In vielen Bereichen haben wir eigentlich mehr Kita-Angebot als Nachfrage, insbesondere im Osten, sodass man sich da sehr stark abheben müsste.
Was glauben Sie, wie wird sich das Thema weiterentwickeln?
Was auch ein ganz großes Thema sein wird, sind Betreuungszeiten außerhalb der Regel, also am früheren Morgen, am Abend, auch an Wochenendtagen, auch mal über Nacht für Eltern, die mal ein paar Tage am Stück weg sind. Das ist natürlich ein Thema, wo dann auch in Richtung Elterninitiativen Kita durchaus Potenziale bestehen können, eben mit dem entsprechenden Aufwand.
Herr Breitling, könnten Sie sich sowas vorstellen, dass die Kita in Zukunft auch mal abends oder am Wochenende auf hat? Haben Sie solche Wünsche vielleicht auch schon mal gehört bei sich?
Das ist ein absolut interessanter, spannender Gedanke. Für uns sprechend, und ich kann da nur für die Neckarpiraten reden, erlebe ich eher, dass sich die Wünsche der Eltern sehr stark auf eine Kernzeit irgendwo zwischen 8 und 16 Uhr eher über eben die Mittagszeit, die Hauptarbeitszeit konzentriert und dass die Randzeiten gar nicht so stark nachgefragt und auch genutzt werden, wenn sie zur Verfügung stehen, sondern dass viele Eltern auch ihre Kinder, ich sag mal, Richtung 15 Uhr, 16 Uhr abholen und dann da eher weniger Kinder bei uns betreut werden.
was ja so ein bisschen bestätigt, auch was er gesagt hat, dass bei Ihnen in Baden-Württemberg halt noch die Geburtsjahrgänge relativ stark sind und das dann halt noch klassisch funktioniert. Empfinden Sie das so?
Wie gesagt, wir sind da sehr, haben da eine sehr kleinteilige Sicht, leider nur. Mhm. Aber für uns kann ich sagen, wir haben immer wieder auch freie Kita-Plätze, aber die kriegen wir immer wieder auch sehr gut gefüllt. Wir suchen natürlich immer nach besonderen Familien auch, die auch bereit sind, dieses Engagement mitzuleisten. Manche haben da Lust drauf, manche haben da nicht so viel Lust drauf. Aber wir haben jetzt wir erleben jetzt nicht, dass wir Probleme haben, unsere Kita-Plätze zu füllen.
Loszuwerden sozusagen, ja. Frau Brinkmann, könnten Sie sich vorstellen, dass sowas eine Nische wird in Zukunft und dass man sich damit absetzen könnte, wenn man Tagesmutter, Tagesvater werden will, dass man vielleicht auch nur Wochenenden anbietet?
Das glaube ich nicht. Ich denke eher an die Randzeiten unter der Woche. Das wird von vielen Familien angefragt, immer wieder regelmäßig, da auch Kitas aufgrund des Fachkräftemangels dazu übergehen müssen, nur eine Betreuungszeit bis 15 Uhr anbieten zu können. Und wenn die Familien aber darüber hinaus Bedarf haben, bis 16 Uhr, 16.30 Uhr oder 17 Uhr, dann entsteht da eine Betreuungslücke, die auch gefüllt werden muss. Und da ist für viele Familien die Hoffnung da, eine Randzeitenbetreuung zu finden. Eine Tagesmutter, ein Tagesvater, der die Kinder vielleicht aus der Kita abholt, dann am Nachmittag noch ein paar Stunden betreut, bis die Familien dann zu Hause eintrudeln von ihrer Berufstätigkeit.
Ist das denn, also so richtig vorgesehen ist das ja nicht? Frag mich gerade so auch aus Muttersicht, wie man das dann bezahlt, weil dann habe ich ja quasi zwei Plätze, wenn ich jetzt über das Anmeldeportal zum Beispiel gehen würde, das es in Köln ja gibt. Also wie würde das praktisch funktionieren?
Praktisch kann das funktionieren, indem man sich unmittelbar bei uns meldet. Jetzt also für Köln eben bei der Kontaktstelle. Mhm. Und wenn man den Bedarf nachweist, dann ist das auch absolut förderungsfähig von Seiten der Stadt Köln, eben die Stunden dann auch zu bezahlen.
Aber wahrscheinlich müsste man als Eltern, also weil
den
es ist
Elternbeitrag
ja in
bezahlen.
Köln nicht kostenlos,
nein,
genau, die Kinder
richtig
betreuen zu lassen. Andere Städte gibt es, da ist es kostenlos, in Köln nicht. Also kämen nochmal Zusatzkosten auf Eltern zu.
Genau, dann der zusätzliche Elternbeitrag, die Stunden. Also wenn man einen 35-Stunden-Platz gebucht hat, zahlt man dafür den Elternbeitrag für die Kindertagesstätte und würde dann die Stunden bei der Tagespflegeperson über den Elternbeitrag dann aufstocken.
Okay. Wir haben den ersten Hörer in der Leitung, Herr Kampelmann. Was ist Ihre Frage? Haben Sie eine Frage oder möchten Sie Erfahrungen teilen?
Ja, ich habe eine Frage und erstmal wollte ich sagen, vielen Dank, dass ich zu Ohr kommen darf. Und
danke, dass Sie anrufen.
Ich bin ein großer Fan des Deutschlandfunks und gerade Ihres Formats ganz großartig. Solange es Sie gibt, ist Deutschland nicht verloren, sage ich mal.
Das freut uns, vielen Dank.
Ich komme zu meiner Frage. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Jugend- und Heimerzieher, aber in der Pandemie war das leider nicht mehr möglich, die zu beenden. Ich hätte nur noch meine Prüfung machen müssen. Und ich habe aber jetzt bin umgezogen. Ich war in Baden-Württemberg das gemacht, in Freiburg, und bin jetzt aber in Nordrhein-Westfalen und habe jetzt hier eigentlich eine große Wohnung und hätte Lust, quasi Kinder zu betreuen hier zu Hause. Aber habe natürlich die Qualifikation dementsprechend nicht. Ich habe eine Tochter zwar noch, aber jetzt wollte ich fragen, ob das irgendwie möglich ist, hier über Förderung oder überhaupt über die Gemeinde vielleicht eine Möglichkeit zu haben, das anzubieten, dass das auch seriös ist oder so.
Dass Sie Tagesvater werden.
Ja, genau, sozusagen.
Und das bei sich zu Hause machen.
Genau, und ich habe die Zeit auch, wir hatten die Zeiten vorhin angesprochen, morgens früh oder am Wochenende auch oder abends oder so, das ist alles bei mir auch möglich, ne? Ja.
Mhm. Genau, also die Frau Brinkmann kennt sich vor allen Dingen mit Köln aus, aber so allgemein können Sie sicher dem Herrn Kampelmann auch noch ein paar Fragen, Teilfragen beantworten.
Ja, genau, das kann ich wirklich. Da Sie leider Ihre Ausbildung nicht ganz abgeschlossen haben, gelten sie nicht als sozialpädagogische Fachkraft und kommen deswegen für die Qualifizierung in Frage, die ich vorhin schon etwas umrissen habe. Also diese 300 Stunden QHB. Genau. Wenden Sie sich also auf jeden Fall an die AnsprechpartnerInnen für Kindertagespflege Ihrer Kommune. Erkundigen Sie sich, ob es in Zukunft im Laufe des Jahres zum Beispiel Bildungsträger gibt, die für die Kommune die Qualifizierung anbieten. Und vielleicht gibt es Informationsabende oder Termine, die Sie wahrnehmen können, wo Sie Gespräche deswegen bekommen.
Ja.
Ist es denn grundsätzlich möglich, bei sich zu Hause so eine Gruppe von Kindern zu betreuen als Tagesvater, Tagesmutter?
Ja, tatsächlich. Da hat die Kindertagespflege ja auch so ihren Ursprung gefunden, dass man 3 bis 5 Kinder in eigenen Räumen betreut hat. Jetzt für Köln geht der Trend eher zu den gemieteten Räumen, aber nach wie vor ist das eine Möglichkeit. Es finden dann Hausbesuche statt, wo geprüft wird, was kann man sich vorstellen, wie viele Kinder sind machbar, in welcher Etage ist es beispielsweise, gibt es einen Aufzug, was ist im Notfall. Damit muss man sich auseinandersetzen, sind die Räume hell und freundlich, kann man einen getrennten Schlafraum für die Kinder anbieten, was ist in der Umgebung der Wohnung, welche Spielplätze kann man nutzen, gibt es Parks? Das wird alles in Betracht gezogen.
Herr Kampelmann, sind alle Ihre Fragen beantwortet?
Ja, ich denke schon.
Okay, sehr gut. Dann vielen Dank für den Anruf und einen schönen Tag noch für Sie.
Ich danke auch, vielen Dank, wünsche Ihnen auch, danke.
Tschüss. Und Herr Horne ist am Telefon. Sie haben auch selber schon Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Erzählen Sie uns davon. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hören Sie mich?
Ja, sehr gut.
Ah ja. Ja, Roland Horn ist mein Name. Ich rufe aus Mainz an. Wir haben vor über 20 Jahren einen Waldkindergarten gegründet. Und ich kann alle Eltern, die sich engagieren wollen, in diesem Bereich nur ermutigen, diesen Schritt zu machen. Man kann so viel gestalten. Da schließe ich mich Ihren Experten und Leuten, die Erfahrung haben, gerne an. Es ist ein solch beglückendes Gefühl, mitzugestalten, pädagogische Konzepte mitzuentwickeln, den Alltag kennenzulernen und mit anderen Menschen zusammen so etwas zu tun. Ich kann dazu nur ermutigen und diesen Schritt wagen, einen Verein zu gründen. Wir hatten dann das Glück, dass wir ein Regelkindergarten wurden. Das ist er heute noch, wo die Stadt Mainz die Personalkosten trägt und andere viele Dinge. Wir haben wunderbare Erfahrungen gemacht, insbesondere für und mit unseren Kindern. Und ich kann dazu nur ermutigen und ins Handeln kommen, selbst gestalten. Es ist eine wunderbare Erfahrung gewesen.
Und wie lange haben Sie sich da selbst engagiert, wenn ich fragen darf?
Also wir haben 4 Kinder bei uns in der Familie in diesem Waldkindergarten gehabt. Wir haben diesen Waldkindergarten gegründet. Das hat ja eine Gründungsphase mit recht viel Arbeit und Engagement, das da notwendig ist. Und dann sind unsere 4 Kinder dort in den Waldkindergarten gegangen, so peu à peu dann. Die waren, also insgesamt ging das über 5, 6 Jahre. Und wir haben dann auch noch Vorstandsarbeit gemeinsam geleistet über diese Zeit hinaus. Voraussetzung dafür, dass wir Menschen mit ihren Kindern im Waldkindergarten, darf man ja dann selber dann auch mitbestimmen, wer dorthin kommt, war, dass die Eltern grundsätzlich bereit sind, sich auch selber zu engagieren. Mhm. Wir hatten 20 Plätze, 2 Erzieher, 2 FEJler haben dort mitgemacht. Wir haben zusammen mit der Forstverwaltung gearbeitet. Und gerade diese Erfahrung, dass man sehr viele Kosten auch senken kann, weil man kein Gebäude hat, keinen Strom braucht, und viele solche Dinge, die haben auch die Stadt überzeugt. Und ich kann nur sagen, es gibt Verbände von Waldkindergärten, man bekommt dort Unterstützung. Es ist ein Konzept, das sich eine eigene Sendung wahrscheinlich bei Ihnen lohnen würde, Natur- oder Waldkindergärten. Ich kann dazu nur ermutigen.
Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch für Sie. Alles Gute nach Mainz.
Ja, Ihnen auch. Und danke für Ihre Arbeit.
Danke, tschüss. Ja, also das hört sich ja irgendwie sehr ermutigend an, Frau Sperle. Ich habe ja so die Bedenken, um ehrlich zu sein, wenn man selber eine Elterninitiative gründet, dass vielleicht die Gründung dann fertig ist, wenn die eigenen Kinder, wegen denen man sich engagiert hat, zur Schule gehen. Ist das eine begründete Sorge oder geht das eigentlich schon recht fix?
Mal so, mal so. Nein, also grundsätzlich glaube ich, dass wenn man eine gute Idee hat, ja, und engagierte Menschen sich zusammentun und man das eben wirklich möchte und sich Unterstützung holt, das ist, glaube ich, an der Stelle ganz zentral, dann schaffe ich das locker, bevor mein Kind in den Ü3-Bereich wechselt. Also in Berlin machen wir die Erfahrung, von der Idee bis zur Eröffnung der Einrichtung orientieren wir immer so ein Jahr. Und dann habe ich mich aber auch nicht gelangweilt. Sehr viel schneller wird es in der Regel in Berlin nicht gehen, weil halt eben doch bürokratische Prozesse dranhängen. Und vor allen Dingen in Berlin das ganz große Thema der Raumsuche. Also das ist nach wie vor eigentlich das, was am meisten Zeit braucht. Und das bedeutet also in diesen Gründungsprozessen, wenn halt Eltern sich auf den Weg machen, für ihr Kind oder für ihre Elterngruppe und die Kinder dieser Elterngruppe zu gründen, ist das so ein bisschen die Zeitspanne, von der man ausgehen muss. Ich wollte vorhin nicht so reingrätschen, aber ich würde wahnsinnig gerne noch kurz was zu dieser Idee mit Nachts und Wochenende beitragen.
Absolut.
Weil da haben wir in Berlin eine ganze Reihe an Erfahrungen, weil das auch immer wieder etwas ist, was vorgetragen wird, also gerade eben auch aus den Arbeitsbereichen, die halt viel Nacht- und Wochenendarbeit anbieten und sagen, ja, hier haben wir immer ein Problem, dass die Beschäftigten diese Dienste nicht so wahrnehmen können und es bräuchte hier halt eine Betreuung in den Nacht- und Wochenendstunden. Und es gibt immer wieder Versuche von Kita-Trägern in Berlin, insbesondere größeren, die dafür auch die Ressourcen haben, so etwas zu etablieren. Und es wird in der Regel eingestellt, weil die Nachfrage dann doch nicht so da ist, wenn das Angebot dasteht. Und das hat meines Erachtens viel damit zu tun, dass eben Eltern dann doch sich dafür entscheiden, andere Betreuung zu organisieren, um dem Kind die Nacht und das Wochenende im häuslichen Umfeld zu ermöglichen und es da nicht auch noch in einer fremden Umgebung, manchmal eben dann auch in einer nochmal anderen Umgebung als der vertrauten Kita betreuen zu lassen. Und das Land Berlin hat deshalb einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist die mobile Kinderbetreuung, so nennen die das, wo halt Eltern, die einen Bedarf haben, das auch finanziert bekommen, dass halt eine Betreuung bei ihnen zu Hause stattfindet. Also dass jemand, also ich sag jetzt mal, der vom Land Berlin quasi bezahlte Babysitter. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was, glaube ich, viele Eltern auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass es so etwas gibt. Und ich gehe auch davon aus, dass es ähnlich wie das auch die Kollegin aus Köln berichtet, wo es dafür ja auch Möglichkeiten gibt, dass viele Kommunen so etwas auch vorhalten und es aber sozusagen, also man nicht so richtig auf die Idee kommt, ach Mensch, da gibt es ja vielleicht eine individuelle Lösung für meinen individuellen Bedarf. Also da kann ich auch immer nur ermutigen, Eltern, die das betrifft, wenden sie sich an ihr Jugendamt, schildern sie ihre Situation und schildern sie auch, was sie bräuchten, damit sie weiterhin ihre Erwerbsarbeit so machen können, wie sie das machen möchten. Und genau, also von daher leihen los für solche Konzepte. Ich glaube, für so ganz kleine Einrichtungen, also auch Elterninitiativen, Kinderläden jetzt hier in Berlin, ist das eher kein Weg, den man wahrscheinlich gehen wird, weil natürlich die Ressourcen dann so weit gestreckt werden müssen, dass ich dann über den ganzen Tag, die ganze Woche ja Ressourcen einsparen muss, um die halt in Wochenenden oder sowas stecken zu können. Also das, glaube ich, ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, weil es eigentlich das, was uns ausmacht, nämlich die sehr gute Betreuungsintensität über den Tag, dann natürlich auch in Frage stellen würde.
Okay, aber das wäre dann tatsächlich eine Lösung, wo jemand nach Hause kommt und 1:1 das Kind dann zu Hause betreut.
Genau, so ist es. Also in Berlin ist das genau das Modell, wofür Eltern beim Jugendamt einen Antrag stellen können.
Okay. Frau Brinkmann, ich hatte Sie eben aber so verstanden, dass es in Köln eher das Angebot dann gibt, dass man nochmal so eine kleine Gruppe von Kindern hat in den Randzeiten und dass die dann eben bei der Person Tagesmutter, Tagesvater eben in den Randzeiten bei denen betreut werden und nicht im eigenen Haushalt.
Ja, das ist unterschiedlich. Mhm. Also ja, das, was die Kollegin jetzt aus Berlin berichtet hat, das ist absolut richtig. Das gibt es in Köln auch. Das ist hier aber aufgrund des mangelnden Bedarfs eher zusammengeschrumpft. Wir nannten das Kinderfrauen oder ja Kindermänner tatsächlich. Ich habe jetzt keinen schöneren Ausdruck dafür. Und die können dann tatsächlich bei den Familien zu Hause betreuen. Oft haben das Familien benötigt, die Zwillinge, Drillinge haben. Dann wird man quasi bei der Familie eingestellt. Und die Stadt Köln zahlt dann die Fördermittel an die Familie. Die stocken das mit ihrem Elternbeitrag auf und zahlen das an die Person, die Tagespflegeperson dann aus. Und weil das aber recht hochschwellig ist, da man ja als Arbeitgeber dann auch unterschiedliche Versicherungspflichten hat, hat das letztlich dann nicht mehr so viel Anklang gefunden. Die Tagespflegepersonen haben wiederum dann meistens Betreuungsverträge mit mehreren Familien, weil sie die Woche mit unterschiedlichen Tagen bei unterschiedlichen Familien gestalten.
Okay, verstehe. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung aus Berlin. Was ist Ihre Frage? Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe tatsächlich gar keine Frage, sondern eher einen Beitrag.
Ja, auch sehr gerne.
Also wir haben, unsere Tochter ist 5 jetzt und wir waren erst in einer, sag ich mal, normalen Krippe mit ihr und dann in der Waldorf, ist jetzt in der Waldorf-Kita. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man sich eigentlich mehr für die Elternschaft als für die Kita entscheidet. Weil natürlich, also Waldorf ist ja auch immer Elterninitiativ und man beteiligt sich viel und bringt sich viel ein. Und in unserem Fall ist es auch wirklich so, dass die Elternschaft sozusagen die, ja auch die Leute dann im Endeffekt der Arbeitgeber für die ist, die dort arbeiten, mit dem Erfolg, dass man natürlich mit Sorgen und Nöten und Anliegen und Dingen, die man wirklich auch verändern möchte, einen ganz anderen Hebel hat als in der Kita, die vom öffentlichen Träger oder Verein oder sonst irgendwas geführt wird, wo man nämlich meistens dann nur die Chance hat zu gehen. Und in so einer guten Elternschaft ist man einfach, hat man einfach, ich sage es ganz, ganz blöd, irgendwie ein bisschen mehr Macht darüber, was und wie passiert. Und gleichzeitig muss ich einfach sagen, dass ich auch ein bisschen mit dem Klassismus darin struggle. Also, dass es natürlich in so einer gewissen Bubble dann alles stattfindet, wo man die eigenen Werte und die eigenen Vorstellungen für wie das mit dem Kind zu laufen hat, viel mehr durchsetzen kann. Und ich frage mich manchmal, ob man den Kindern damit nicht auch zum Teil Erfahrungen abspricht, die sie sonst machen könnten.
Also Sie haben den Eindruck, dass in der städtischen Kita Sie nicht so gehört wurden mit Ihren Sorgen und Nöten?
Ja, es gab tatsächlich, also wir haben aus einem ganz, ganz klaren Grund diese Kita verlassen, weil es einfach auch im Grunde genommen nur eine abwesende Elternschaft gab. Also es gab keine Elternvertreterin, die sich unserem Problem nicht angenommen hat, beziehungsweise die Teil davon war. Und obwohl wir mehrere Eltern waren, die sich dafür stark gemacht haben, da ist einfach nichts passiert und die Leitung hat sich nicht gerührt. Und das ist dann irgendwie so ein Moment, wo man sagt, ja, aber dann müssen wir gehen. So, dann kann man nicht, wenn ich hier sozusagen nicht gehört werde und nicht bereit, keine Bereitschaft gibt, zusammen zu wachsen, dann muss man sich einfach einen anderen Ort suchen. Und das ist natürlich in Berlin einfach, weil es halt irgendwie alles gibt. Und ich muss sagen, also jetzt sind wir einfach super glücklich, weil diese Elternschaft einfach natürlich auch dazu führt, dass man zum Beispiel mit so Betreuungsdingen wahnsinnig schnell dabei ist, irgendwie einfach das Telefon in die Hand zu nehmen und sagen, hey, kannst du mein Kind für mich mit abholen, weil ich muss heute länger arbeiten und so. Und da meine ich sozusagen, man entscheidet sich für einen Teil irgendwie fast mehr für eine Elternschaft als für eine Kita.
Wobei man das ja vorher nicht weiß, ne? Also solange das Kind ja nicht da in die Kita geht, weiß man ja nicht, wie die anderen Eltern so unterwegs
sind. Das stimmt, aber das meine ich mit der Elterninitiative, so, da hat man einfach eine größere Sicherheit, dass da Eltern sind, die überhaupt sichtbar und anwesend und engagiert sind und Lust haben auf diese Gemeinschaft von Eltern auch.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir Sie gerade verloren, aber ich glaube, Sie hatten auch den Punkt getroffen. Vielen Dank für den Beitrag und viele Grüße nach Berlin. Frau Sperle, vielleicht ganz kurz, wir müssen auch gleich schon wieder in die Nachrichten, aber vielleicht können Sie da so einen Vergleich ziehen zwischen Elterninitiativen und städtischen?
Also ich möchte da ungern irgendwie so ein Graben beschreiben. Ja. Das wäre also kein Kita-Bashing, bitte. Man muss halt wirklich gucken aus der Elternperspektive, was macht für mich total Sinn? Und es ist auch völlig legitim, dass Eltern sagen, für mich passt das mit Elterninitiative nicht. Also ich habe weder die Energie noch die Motivation noch den Drang, irgendwie halt mehr Zeit dort einzubringen, als ich muss. Mein Kind soll betreut werden, fertig, Ende, aus die Maus. Und trotzdem gibt es da ja Rechte von Eltern. Ja, wenn das nicht gut umgesetzt wird, wie jetzt von der Anruferin beschrieben, ist das natürlich bedauerlich. Aber erstmal vom Gesetzgeber her ist es ja vorgesehen. Ich glaube, was man auch immer ein bisschen so, also wir haben bisher, ich habe vorhin gerade so gedacht, naja, es ist alles so ein bisschen Zuckerwatte. Mhm. Alles immer ganz, also alles ist ganz zauberhaft und so, aber natürlich, ne, das, wir sind ja alle Menschen und auch in der Elterninitiative knirscht es halt mal gewaltig. Und wo Menschen aufeinandertreffen und gerade da, wo mehrere Menschen Dinge miteinander besprechen und Themen klären müssen, wo um Dinge gerungen wird, wird es halt manchmal auch anstrengend. Und das ist halt, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass man wissen muss, es gibt halt Unterstützungssysteme auch für diese Struktur. Also die Elterninitiativen werden im Zweifelsfall nicht alleine gelassen. Also gerade diese Netzwerke, so wie wir es in Berlin sind, die gibt es fast bundesweit, in den Ballungszentren sowieso, also Köln, Stuttgart, München, Hannover, Bremen, Hamburg, aber auch in den Flächenländern. Also zum Beispiel Brandenburg hat ein sehr engagiertes Netzwerk, die halt kleine Elterninitiativen unterstützen, auch wenn es mal knirscht und man vielleicht auch einen Konflikt miteinander klären muss.
Das ist gut zu wissen, denke ich, für alle, die drüber nachdenken, zu gründen oder auch einfach nur die Kinder zu einer Elterninitiativ-Kita zu schicken, nicht wahr? Wir haben die nächste Hörerin in der Leitung, Frau Israel, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich sprechen kann.
Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen.
Ja, ich bin spreche stellvertretend für die Gesellschaft für frühkindliche Bindung e.V., die jetzt ein etwas anderes Akzent noch setzt, nämlich sich für das Kind einsetzt, das in den ersten Lebensjahren eben eine als zentrale Basis für seine Entwicklung eine stabile und für eine stabile und selbstbewusste Entwicklung eine sichere Bindung braucht. Und dass es eben auch einen verständnisvollen anderen braucht und ein Recht auch darauf hat. Und das muss sich ja auch in der Frühbetreuung widerspiegeln. Und da unterstützen wir die Eltern darin, fantasievoll zu überlegen, was ist denn für unser Kind, für unsere Familie, für unsere Situation die beste Lösung. Also jetzt nicht einfach auf etwas zurückzugreifen, was allgemein vorgegeben ist. Und deshalb haben wir eine Telefon-Hotline entwickelt, die Eltern berät. Also wir geben Orientierung und sie entscheiden dann. Wir unterstützen sie dabei, sich zu besinnen. Denn oft haben Eltern keine Gesprächspartner dafür. Das ist ja eine schwere Aufgabe. Ja?
Wem man sein Kind anvertraut, die Entscheidung zu treffen.
Wie soll die frühe Betreuung aussehen? Ne? Und wie können wir das in Übereinstimmung bringen mit unserer familiären Situation? Und da ist ja oft Kräfte im Spiel, die jetzt gar nichts mit dem Kind und seinem Wohl und seinen Bedürfnissen zu tun haben.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen vielleicht, wie so eine Beratung bei Ihnen aussieht? Also, weil, ja.
Also das ist eine unserer Aktivitäten, ja. Also diese Telefon-Hotline ist so, dass sie die kann man erfahren, also das ist die 0155-6365-1885 und da wählen Sie an und da wird erstmal Ihr Anliegen aufgenommen und dann, Sie bleiben anonym und Sie bekommen dann einen Terminvorschlag und können dann eine weitere Nummer anrufen und haben die Gelegenheit, mindestens eine Stunde lang mit einer Beraterin zu sprechen, die ihnen hilft, selber zu reflektieren, wie ist unsere Lage, wie einig sind wir uns auch Vater und Mutter. Also wir legen auch Wert darauf, dass beide möglichst an dem Gespräch teilnehmen und die erstmal alle Möglichkeiten sammelt, alle Hindernisse sammelt und dann sortiert sich das allmählich auch die Wünsche. Was wünschen wir uns eigentlich für die ersten Jahre? Und daraus wird dann werden Ideen und eine Lösung entwickelt oder vorgeschlagen. Und die Eltern haben dann die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der jetzt nicht ihnen irgendwas unterjubeln will.
Ja, aber es geht schon darum, dass sie eine Lösung finden, wo das Kind anschließend in eine Betreuung kommt. Oder geht es ihnen unter Umständen auch darum, dass die Konsequenz dann ist, dass ein Elternteil länger zu Hause bleibt und das Kind selber betreut?
Zum Beispiel.
Aha.
Wir sind absolut ergebnisoffen. Ja? Also wenn zum Beispiel die Eltern sagen, wir wollen das eigentlich, aber wir trauen es uns nicht. Ja?
Was
das
jetzt viele, selber zu Hause bleiben?
Ja, wir werden so bedrängt und so, wir werden als Helikoptereltern bezeichnet oder Übereltern. Wir trauen es uns nicht, wir werden von den Großeltern bedrängt oder vom Arbeitgeber. Dann sagen wir, dann müssen wir doch schauen, wenn sie das wollen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Was gäbe es denn da für eine Möglichkeit zum Beispiel? Also weil Eltern ja oft in finanziellen Nöten dann auch sind einfach. Ne? Die wollen oder müssen zurück in den Job, einfach um den Familienunterhalt auch zu gewährleisten. Und deswegen wird ja oftmals dann eine Betreuung auch nötig. Also was wäre so eine Lösung?
Wenn Eltern finanziell in Nöten sind, dass sie keine andere Lösung wissen, obwohl sie es ganz anders wollen, dann können wir ja auch nicht hexen. Ja? Aber es gibt ja viele Eltern, die innerhalb der Familie Lösungen finden. Sie müssten vielleicht dann mal offener ihre Bedürfnisse ansprechen. Innerhalb der Familie. Da gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten. Das wissen die Eltern ja auch gar nicht. Wir beraten sie auch, was die Gesellschaft dafür zur Verfügung stellt. Auch, dass Eltern vorübergehend sich abwechseln. Dass Eltern während der Frühzeit auch arbeiten gehen können und trotzdem nicht den Arbeitsplatz verlieren, wenn sie das verkürzt tun. Ja? Das ist vielen Eltern gar nicht bekannt. Die Breite der Kindertagesstätten, wie sie das auswählen können.
Okay.
Die Kindertagespflege, die Eltern-Kind-Initiativen, da ist ein großes Unwissen, empfinden wir. Da versuchen wir aufzuklären. Ja. Und unter dem Aspekt, es geht doch in diesen ersten Jahren, die unwiederbringlich sind, um die Weichenstellung. Ne? Die Bindungsforschung und die Hirnforschung, die weisen uns ja darauf hin, dass in den ersten Lebensjahren die sichere Bindung die zentrale Basis ist. Und das spüren die Eltern auch, ja. Und da brauchen sie eben ein Gegenüber und auch eine Unterstützung. Und wir arbeiten auch politisch in diese Richtung, dass auch die Väter mehr Möglichkeiten bekommen, sich in diese frühe Betreuung mit einzuschalten. Da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, die kann ich Ihnen jetzt gar nicht aufzählen.
Ja, okay, ich sehe schon. Vielen Dank. Danke, dass Sie angerufen haben und alles Gute für Sie. Wir sind im Studio mittlerweile nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Mein Kollege Thomas Meinhardt ist dazu gekommen, denn es kamen auch viele Beiträge per Mail.
Ja,
und da wollen wir uns noch ein paar von anschauen.
Ja, da gibt es zwei ganz unterschiedliche Mails zum Thema Kinderladen. Einmal eine Mail, da schreibt ein Elternteil, die Eltern haben immer viel Einfluss genommen und aus der Sicht der Erzieherin hat es dann dazu geführt, dass Eltern auch Arbeitgeber waren und, so schreibt die Hörerin, und das haben uns die Eltern auch spüren lassen. Die entgegengesetzte Mail kommt von einer Hörerin, die sagt, wir haben unsere Kinder zunächst im Kinderladen und anschließend in Elterninitiativen, Schülerladen betreuen lassen und das war sehr, sehr positiv und rückblickend haben die Kinder heute teilweise noch Kontakt zu den damaligen Erziehern. Also ein Thema, aber ganz verschiedene Ansichten. Wer dominiert denn da nun das Geschehen? Die Eltern als Arbeitgeber oder als Miterziehende?
Ja, Herr Breitling, vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung
ja.
da was erzählen. Sie sind ja noch nicht so lange dabei, aber so von der Grund ja. Stimmung her können Sie bestimmt uns da was zu erzählen.
Sehr, sehr gerne. Also erstmal möchte ich mich meinen Vorrednerinnen da anschließen. Das ist wahnsinnig individuell und wahnsinnig persönlich. Und was ich auf jeden Fall festhalten möchte, ist, dass ich erlebe, dass das von der Art und Weise, wie die agierenden Personen sind, abhängt. Also die einen machen das mehr so, die anderen machen das mehr so. Mein Verständnis ist da sehr klar, dass wir einfach in verschiedenen Rollen agieren. Und wir als Verein, und das ist meine Perspektive oder die Perspektive des aktuellen Vorstands in unserem Verein, wir haben da eigentlich eine Rollentrennung. Es sind Menschen, die sind gewählt, diese Aufgaben der Führung, der Leitung, der Geschäftsführung zu übernehmen. Und wir haben Eltern, die sich dann einbringen, um auch weitere Aktivitäten neben den pädagogischen Aktivitäten auszuführen. Und ich sehe das immer sehr stark, dass wir alle Eltern sind kollegial mit unserem Team, also auf Augenhöhe. Und für eine Zeit werden eben drei, wir haben auch noch einen Hort, der unter unserem Dach stattfindet, also insgesamt sind es 5 Vorstände. Wir werden für eine Zeit herausgewählt, als in so einer Primus inter pares Funktion und agieren dann eben in dieser, auch mit diesem Einfluss und vielleicht dieser Macht oder eben dieser Führung. Und wenn wir dann nicht mehr gewählt werden oder abgewählt werden oder uns nicht mehr zur Verfügung stellen, dann treten wir wieder da ins, ich sag mal, in dieses Glied zurück und sagen, jetzt sind wir wieder Kollegen, die eben sich vielleicht um Essen kaufen kümmern und nicht um pädagogische Betreuung. Und da habe ich, glaube ich, ein sehr klares Bild.
Ja, klingt so, als würde es gut funktionieren bei Ihnen.
Da würde ich gerne ergänzen, dass auch wir, das wurde auch schon erwähnt, ein Verein sind mit ganz vielen tollen Menschen, die ganz viele Perspektive auf dieses Leben haben und da ganz viel gestalten. Und genau, was da auch schon angesprochen ist, das ist sehr basisdemokratisch an vielen Stellen. Und da ist viel Verhandlung, da ist viel miteinander ringen. Und das ist was ganz, ganz Tolles, aber hat auch Momente, wo man sich denkt, das ist zäh, das ist anstrengend. Mit Sicherheit gibt es die Phasen auch ganz selten. Aber ja, im Großen und Ganzen macht es ganz, ganz viel Spaß. Und ich sehe bei meinen Kindern, ich sehe bei unserem Personal das Ergebnis. Und wir haben wahnsinnig engagiertes Personal, die sich weit über unsere Erwartungshaltung hinaus engagieren und Dinge möglich machen, wo Freunde von uns morgens in der Kita einen Zettel finden, euer Kind kann heute nicht betreut werden und sich dann was überlegen müssen. Da haben wir
Worst case.
Personal, was viel weitsichtiger unterwegs ist, aufgrund dieses sozialen Miteinanders und dieser Verbindung, die wir da als Gruppe haben.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Ruhland. Sie haben noch mal eine ganz andere Perspektive, die Sie beisteuern können.
Ja, es geht da um die Betriebskindergärten. Das heißt also, wenn eine Firma ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten möchten, und dann ist es dann ratsam, wenn man eine Betreuung für die Kinder vor Ort hat. Ich hatte schon selber Erfahrung mit einer Gründung von einer Elterninitiative. Ich komme ja aus einer Generation, ich bin Jahrgang 47, die Kinderläden und diese Gründungen auf privater Ebene ja schon eingeübt hatte. Und habe aber sehr spät meine Kinder bekommen. Und da damals die Plätze so spärlich waren und man nicht wusste, kommen die jetzt rein in den Kindergarten oder nicht, habe ich gewissermaßen Aufruf gemacht in der TSG, Sportgaststätte, wer will mit mir eine Kindergruppe gründen. Und dann haben wir ganz klein angefangen. Und da ich in einem Verlag gearbeitet habe, hier in unserer Gegend, den Nussbaum Verlag, da war ich als Korrektorin angestellt und der Herr Nussbaum war sehr aufgeschlossen.
Und der hat dann die Elterninitiative übernommen und in eine betriebliche Kinderbetreuung überführt?
War dann nochmal anders. Wir hatten gewissermaßen schon die Erfahrungen ein paar Jahre gemacht mit der Elterninitiative.
Also die lief schon.
Die lief schon, die Kinderkiste. Zunächst mal hieß es Kinderkiste, jetzt heißt es Pusteblume und ist inzwischen in einem, zu einem
Kindergarten. Gibt es aber auf jeden Fall immer noch.
Die gibt es noch mit 100 Plätzen.
Ja, das ist ja auch eine größere Größenordnung.
Ja, ja, das also haben wir nicht gedacht, wie wir sozusagen in unserem Zimmerchen erstmal gesessen haben. Und der Nussbaum, der hat dann gewissermaßen schon einmal das ins Auge gefasst und ich habe dann die Planung gemacht. Na, das heißt also, als Mitarbeiterin habe ich dann den Vorschlag gemacht, wie man das organisieren kann, ob es überhaupt einen Bedarf gibt, was das Spielzeug kostet, was der Unterhalt Räume kostet und diese Sachen. Ich bin also alles auf eigene Initiative hin. Dann auch mit dem Landesverband habe ich mich in Verbindung gesetzt und habe dort mal abgecheckt, wie das ist. Unterstützung und so. Also man kann als einzelner Mensch ganz schön viel machen.
Und dann sogar den Arbeitgeber davon überzeugen. Ja, vielen Dank, Frau Ruhland, für Ihren Beitrag und alles Gute für Sie. Herr Meinhardt, wir haben noch ein paar Fragen.
Ja, weitere E-Mails, sehr lang teilweise. Ich fasse kurz zusammen. Je nach Einrichtung sollte eine Kita nicht ausschließlich nach Köpfen und finanziert werden, sondern der Betreuungsumfang, der kann ja bei den Kindern sehr unterschiedlich sein und ist auch in den Bundesländern nicht einheitlich geregelt. Also wie stellt man den richtigen Betreuungsumfang für die Kinder altersgemäß und nach den finanziellen oder personellen Vorgaben der Bundesländer zusammen?
Das ist, glaube ich, die Frau Sperle, die Einzige, die da vielleicht eine Antwort geben kann.
Das ist natürlich, also jedes Bundesland hat eine eigene Kita-Gesetzgebung und die Finanzierung basiert in der Regel darauf, wie der Personalschlüssel im Gesetz geregelt ist. Das ist sozusagen immer der wichtigste und natürlich auch der teuerste Punkt. Und dann formulieren die Kommunen ihre eigenen Finanzierungssatzungen für den Kita-Betrieb. Das heißt also, wer sich auf den Weg macht und sagt, wir wollen uns jetzt mal damit beschäftigen, muss zwingend sich mit diesem Finanzierungsthema befassen. Es ist nicht überall so einfach wie in Berlin. Also Berlin hat ein relativ simples Finanzierungssystem. Da informieren wir zum Beispiel die Interessenten in so kleinen 2-Stunden-Seminaren und dann hat man das eigentlich drauf, wie es läuft. Aber in anderen Bundesländern, also allein schon Brandenburg, viel komplizierter. Also da braucht man wirklich die Hilfe von denen, die sich damit auskennen, damit man weiß, wie planen und wie kalkulieren wir denn unser Vorhaben. Und da spielt natürlich der Betreuungsumfang für die Kinder eine Rolle, weil natürlich der, je weniger, je kürzer die Betreuung angesetzt wird, umso geringer ist die Finanzierung, weil halt auch der Personalschlüssel dann entsprechend niedriger berechnet wird. Ja, also das, aber das ist alles Technik, ja, die sozusagen dahinter liegt. Und es gibt wirklich gute Informationsquellen, wo man dann diese Informationen bekommt. Die wichtigste Entscheidung am Anfang ist immer, sind wir genug Menschen, die richtig Bock drauf haben, das jetzt zu machen? Haben wir eine gute und hohe Motivation und vielleicht auch Leute, die sagen, ich bringe die Liebe zu Excel mit. Das ist immer super in so einer Gründungsgruppe. Ja. Und dann alles andere findet sich. Und wie gesagt, es gibt wirklich ganz tolle Unterstützungsstrukturen, die interessierte Eltern dabei auf dem Weg begleiten. Zumal der Gesetzgeber, also im SGB 8, ist geregelt, dass Eltern, die die Kindertagesbetreuung für ihr Kind selbst organisieren wollen, in expliziten Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. Das heißt, jedes Jugendamt ist verpflichtet, eine Elterngruppe, die auf der Matte steht, zu beraten und zu unterstützen und darf die Tür nicht einfach zumachen.
Und was würden Sie sagen, wie viele Verbündete braucht man, um da erfolgreich zu sein als Elterninitiative?
Also wir empfehlen immer so für den Anfang, guckt mal, dass ihr irgendwie 10 Kinder oder so in der Richtung zusammenbekommt, damit man sozusagen erstmal eine stabile Ausgangsgröße hat. Und da muss auch nicht jeder gleich stark engagiert sein, aber jeder muss irgendwie Lust haben, auch Aufgaben zu übernehmen, entsprechend seiner Fähigkeiten und auch seiner Kapazitäten. Was nicht funktioniert ist, wenn ich jetzt ganz alleine loslaufe und sage, ich mache das jetzt mal hole mir nur irgendwie Eltern an Bord, die Karteileichen sind und nichts machen, also keine Aufgaben übernehmen wollen.
Muss schon einer Excel machen und einer
genau.
telefonieren.
Und einer muss Bock haben, irgendwie mit Behörden sich auch mal ein bisschen zu betteln. Also das gehört dazu, ne? Und die Menschen braucht es halt. Und dann würde ich sagen, Leinen los.
Okay.
Herr Meinhardt. Aus Hamburg eine ganz andere Erfahrung, ein anderer Zusammenschluss. Herr Jessen hat erzählt, dass es bei Ihnen in Hamburg eine Tagesmüttergemeinschaft gab. Eine Tagesmutter hatte gute finanzielle und räumliche Voraussetzungen mit einem Gartenhaus, einem großen Garten. Und damit haben sich mehrere Tagesmütter zusammengeschlossen. Und sie konnten dann eben ein Kind der Tagesmutter plus vier andere, also eins plus fünf, betreuen. Aber das Entscheidende, warum das so gut funktioniert hat, war, dass es ein Zusammenschluss von mehreren Tagesmüttern waren. Tagesmütter, die sich zusammenschließen. Gibt es das auch anderswo?
Ja, definitiv. Also im Rahmen der Großtagespflegen, da schließen sich in der Regel zwei Tagespflegepersonen zusammen und dürfen dann bis zu 9 Kinder betreuen. Diese Betreuung findet immer in gemieteten Räumen statt. Und wichtig ist dabei immer noch zu bedenken, dass aber das eigene Kind, also das jeweilige Kind an eine Tagespflegeperson geknüpft ist, sodass es immer noch eine höchst persönliche Beziehung und Bindung auch ist, auch wenn mehr Erwachsene da sind und die Gruppe größer ist.
Was heißt das denn für die, also wenn jemand krank ist, weil eigentlich klingt es ja erstmal so super, wenn wir zu zweit sind, wenn ich krank bin, können die Kinder trotzdem kommen.
Ja.
Funktioniert das oder funktioniert das nicht, weil eine Person halt nur eine begrenzte Anzahl von Kindern betreuen
darf? Ganz genau. Eine Person darf nur eine begrenzte Anzahl von Kindern betreuen und kann deswegen nicht die gesamte Gruppe der Kollegin, des Kollegen dann übernehmen. Aber einige Großtagespflegen haben natürlich den Vorteil der gemieteten Räume und dass man dafür gut eine Vertretungsperson anstellt. Kann, die dann regelmäßig Beziehungsstunden leistet, damit die Kinder die Person wirklich gut kennen und die Familien.
Damit
und
nicht plötzlich jemand Fremdes
richtig,
da ist.
Genau, und dann im Spontanausfall reinspringen kann, um die Gruppe zu betreuen.
Das klingt nach einer guten Lösung. Das war's für heute schon vom Marktplatz zum Thema Kinderbetreuung Do-It-Yourself als Lösung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Babette Sperle vom DAX, dem Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden, bei Jennifer Brinkmann von der Kontaktstelle Kindertagespflege Köln und bei Julius Breitling, Vater und Vorstand der Kita Neckar Piraten in Stuttgart-Bad Cannstatt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Thomas Meinhardt und das Team vom HörerInnen-Telefon und an die Kolleginnen und Kollegen in Technik und Regie. Mein Name ist Kerstin Ruskowski, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch eine gute Restwoche.